die Wirtschaft in den USA wird weiterhin wachsen, also weiterhin Beschäftigungsaufbau. Aber das Tempo, mit der die Beschäftigung zulegen wird, wird wahrscheinlich nachlassen. Gleichzeitig geht aber auch die Inflation zurück, Stabilisierung der Kaufkraft. Also wir denken nach wie vor, dieses Bild einer weichen Landung der US-Wirtschaft, das ist intakt.
Herzlich willkommen im Herbst und natürlich auch zum ersten HVB-Marktbriefing nach der Sommerpause zu knapp 30 Minuten wirtschaftliche Analyse für Investoren und Unternehmer. Mein Name ist Titus Kroder. Wir hoffen, Sie hatten erholsame Ferien in der Wirtschaft, an den Kapitalmärkten und auch in der Geopolitik ging es ja zuweilen recht turbulent weiter. Vieles davon werden wir heute wieder aufgreifen, etwa auch die sehr schwache Konjunktur in Deutschland, aber auch das wichtige Treffen der Notenbanker in Jackson Hole Ende August. Fest steht, es wird ein heißer Herbst werden, vor allem politisch und vor allem auch in den USA mit den nun wieder recht spannend gewordenen Präsidentschaftswahlen. Aber zu Beginn müssen wir die Sommerpause kurz aufbereiten. Das tun wir mit Andreas Rees, dem Chefvolkswirt Deutschland der HVB. Hallo Andreas, bist du gut zurück aus hoffentlich ein paar entspannten Urlaubstagen?
Ja, hallo Titus, grüß dich. Ja, also ich hatte schöne Ferien, es war erholsam und ja, mein Akku ist jetzt wieder voll aufgeladen und ich freue mich auf das, was da kommt.
Das klingt doch gut. Wie schon gesagt, an den Finanzmärkten und in der Politik war oft wenig übrig von der ruhigen Ferienlaune. Wie war das denn in der Wirtschaft insgesamt? Hol uns doch mal kurz ab. Was war das wichtigste gesamtwirtschaftliche Thema der Sommerpause für dich?
Ja, also auf der volkswirtschaftlichen Seite der größte Aufreger, der war sicherlich die US-Wirtschaft. Mhm. Und da sind Sorgen aufgekommen. Das war so Anfang August, als der Arbeitsmarktbericht herausgekommen ist. Da gab es dann Sorgen darüber, ob dann nicht doch eine Rezession kommt, weil der Beschäftigungsaufbau doch viel schwächer ausgefallen war, als man das gedacht hatte. Also dass die US-Wirtschaft eine sogenannte harte Landung hinlegt, also eine Rezession. Das war kurz vor der Sommerpause noch anders. Da gab es diese Befürchtung nicht. Da sind viele Investoren davon ausgegangen, dass wir eine allmähliche Verlangsamung der US-Wirtschaft sehen, also eine weiche Landung und vor allen Dingen auch die Erwartung, dass die Zinspolitik der Fed, dass die angemessen ist, also angemessen über einen längeren Zeitraum die Leitzinsen auf diesem hohen Niveau von 5,5% zu halten, um die Inflation weiter zu drücken. Aber eben nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht Anfang August, da schien dann diese Rechnung über einmal nicht mehr aufzugehen. Die Konjunktur viel schwächer, als man gedacht hat. Zinspolitik der Fed dann doch zu restriktiv, aber mittlerweile hat sich ja die ganze Aufregung wieder gelegt. Es gibt neue Konjunkturzahlen und die zeigen schon, dass die US-Wirtschaft nach wie vor ganz gut unterwegs ist. Also Verlangsamung ja, harte Landung nein. Aber was ich als Volkswirt nochmal an der Stelle vielleicht einfach sagen darf, diese Episode Anfang August, die hat nochmal schön gezeigt, dass man eben nicht von einigen wenigen Makroindikatoren auf das ganz große Bild schließen sollte. Es ist eben wichtig, dass man die Volatilität der Makrodaten gut einschätzen kann. Und dass man wirklich das ganz große Bild auch im Kopf hat.
Diese Arbeitsmarktdaten hatten ja eben auch für erheblichen Wirbel an den Kapitalmärkten gesorgt. Dann kam Kamala Harris, die Nominierung der Vizepräsidentin der USA Mitte August, hat die Welt regelrecht verzaubert. Wir werden auf jeden Fall noch einen ganzen Podcast den Wahlen Anfang November in den USA widmen. Bisher ist da ja noch Joe Biden im Amt mit einer bestimmten Wirtschaftspolitik, über die wir auch hier schon oft gesprochen haben, etwa über den Inflation Reduction Act. Wie siehst du denn ganz aktuell nach der Sommerpause das große konjunkturelle Bild, von dem du ja auch schon gesprochen hast? Es gab ja zuletzt eben, wie gesagt, die etwas schwächeren Arbeitsmarktdaten, aber das Gesamtbild sieht da doch ganz anders aus.
Ja, das Wachstumstempo in den USA nach unserer Einschätzung, das hat sich in dem Sinne nicht verändert. Das sollte sich in den nächsten Quartalen etwas verlangsamen, auch eben durch die Bremswirkung aufgrund der höheren Zinsen. Das hinterlässt einfach Bremsspuren. Aber das ist wichtig, die Wirtschaft in den USA wird weiterhin wachsen. Das wird sich auch vermutlich am Arbeitsmarkt zeigen, also weiterhin Beschäftigungsaufbau im Schnitt der nächsten Quartale. Aber das Tempo, mit der die Beschäftigung zulegen wird, wird wahrscheinlich nachlassen. Aber es wird eben keine große Entlassungswelle geben bei den amerikanischen Unternehmen. Die wollen, so denken wir jedenfalls, an ihrer Belegschaft festhalten. Also auch wenn sich der Jobaufbau verlangsamt, der Arbeitsmarkt ist halt immer noch relativ eng in den USA. Und an der Stelle einfach mal eine Zahl, ich habe die auch in den vergangenen Podcasts schon mal genannt. Auf einen Arbeitslosen in den USA kommen immer noch rein rechnerisch etwa 1,1 Stellenangebote. Wenn man das mal vergleicht mit der Relation in Deutschland, da ist sie 0,6, also etwa die Hälfte. Und wir wissen ja alle, wie schwierig es schon den deutschen Unternehmen fällt, offene Stellen zu besetzen. Und das ist in den USA nochmal deutlich verschärft. Also Entlassungen würden den amerikanischen Unternehmen wirklich schaden, weil sie dann die Arbeitskräfte und die Qualifikationen zu einem späteren Zeitpunkt vermutlich nicht mehr kriegen würden. Und das wirkt eben wie ein Airbag für die amerikanische Wirtschaft. Also ja, was ich schon gesagt habe, Abschwächung, ja. Mhm. Aber auch eine weitere Verlangsamung der Lohnsteigerung. Gleichzeitig geht aber auch die Inflation zurück, Stabilisierung der Kaufkraft. Also wir denken nach wie vor, dieses Bild einer weichen Landung der US-Wirtschaft, das ist intakt.
Mhm. Sprechen wir auch über Jackson Hole. Das ist ein Städtchen im tiefsten Wyoming mit Skigebieten, Wildreservaten und eben auch dem bekanntesten Notenbankertreffen der Welt. Einmal im Jahr im August treffen sich dort einige Dutzend Zentralbanker und diskutieren die neuesten Trends in der Zinspolitik. Und der US-Notenbankchef Jerome Powell hat dort diesen wichtigen Satz gesagt.
Overall, the economy continues to grow at a solid pace. But the inflation and labor market data show an evolving situation. The upside risks to inflation have diminished and the downside risks to employment have increased.
Wäre eine Zinssenkung jetzt denn nicht zu spät? Seit einem Jahr schon liegt der Leitzins bei 5,5%. Wie siehst du das Timing?
Ja, also die Fed wollte ja die Inflation drücken. Sie wollte auch ein geringes Lohnwachstum. Und mit seiner Rede in Jackson Hole, ich denke, Powell hat es diesen Fokus verschoben. Bislang standen die Inflationssorgen im Fokus der Fed und jetzt steht auch die Konjunktur und vor allem der Arbeitsmarkt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Mhm. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, also klappt das jetzt? Ist das nicht zu viel gewesen, die 5,5% über einen so langen Zeitraum? Das ist natürlich immer ein Balanceakt. Und klar, da gibt es auch Risiken, das kann schiefgehen. Mhm. Aber ich finde, diese Balance ist bislang gut gelungen. Und die Fed war ja auch gezwungen, wegen der hartnäckig hohen Inflation relativ lang auf der Bremse zu stehen. Also wenn man das jetzt mal versucht zu übersetzen in eine Fed-Prognose, wie geht es da weiter die nächsten Monate? Bei der nächsten FED-Sitzung am 18. September, da wird es die erste Zinssenkung geben, vermutlich um 25 Basispunkte. Was dann nach der September-Sitzung passieren wird, das ist offen. Also offen in dem Sinne, wie schnell jetzt die FED weiter senken wird. Also es wird weitergehen, aber wie schnell, wie kräftig der Leitzins dann noch weiter runtergehen wird, das ist offen. Wenn man jetzt Powell da zuhört in Jackson Hole, da konnte man wirklich schon den Eindruck gewinnen, dass er persönlich geneigt ist, den Leitzins stärker und schneller in den nächsten Monaten zu senken als seine Kollegen bei der Fed oder zumindest viele andere Kollegen, die er hat. Mhm. Also ganz offensichtlich, Powell hat hier eine Kehrtwende vollzogen. Powell ist in das Lager der sogenannten Tauben gewechselt. Also die Tauben, die wollen schnelle Zinssenkungen. Das sind die Notenbanker, die eher ja eine lockere Geldpolitik wollen. Bislang war Powell ein Falke, wollte also eine restriktive Geldpolitik durchsetzen. Aber dieser Wechsel von Falke zu Taube, das hat eben bislang nicht jedes Ratsmitglied der Fed mitgemacht. Das heißt also, die Fed wird weiter datenabhängig agieren wollen und dann je nach Datenlage, also wie die Konjunktur ausfällt und die Arbeitsmarktindikatoren, dann wird man feinjustieren, wann und wie stark sie den Leitzins nach September weiter reduzieren wollen. Wir erwarten nach der Leitzinssenkung eben jetzt am 18. September 25 Basispunkte, dass wir dann bis zum Jahresende weitere Zinssenkungen sehen werden. Mhm. Wir denken nochmal insgesamt 50 Basispunkte und 2025, da wird es dann auch weitergehen, nochmal Zinssenkungen. Da erwarten wir dann nochmal zusätzlich 125 Basispunkte. Und dann wären wir beim Jahresende 2025 beim Leitzins bei 3,5%.
Wir sprechen gerade über Inflation, wo die Preise und Kosten mit Sicherheit weiter steigen werden. Das ist im deutschen Gesundheitssektor. Deshalb hier im Podcast ein Hinweis der HVB in eigener Sache. Speziell an die Hörerinnen des Marktbriefings. Immer höheren Gesundheitskosten, denen können Sie unter anderem mit einem frühzeitigen Vermögensaufbau begegnen. Und wie Sie dabei clever vorgehen, erklärt HVB-Expertin Jennifer Altenayer in der aktuellen Ausgabe des Magazins Finanziell, dem Finanzmagazin für Frauen. Als Aufsichtsrätin der Asklepios-Kliniken weiß die Expertin, wie Sie am besten in Ihre Gesundheitsvorsorge investieren. Unter hvb.de/ladiesfinance verlinkt auch in den Shownotes dieses Podcasts, gibt es mehr Infos dazu. So, und mit dieser kurzen Zäsur sind wir thematisch ja auch schon nach Europa zurückgekehrt. Andreas, auch EZB-Notenbankchefin Christine Lagarde war natürlich in Wyoming mit dabei, in Jackson Hole. Sie hat dort über das Thema Geldpolitik in einer Phase von Brüchen und Verschiebungen referiert. In Europa verschiebt sie ja tatsächlich gerade einiges politisch, aber auch wirtschaftlich. Wie stellt sich die EZB dazu und vor allem, wie beeinflusst das den weiteren Zinspfad der Notenbank?
Ja, das Schöne ist oder das Erfreuliche, der Rückgang der Inflationsrate in der Eurozone, der hat jetzt weiter Fortschritte gemacht. Wir lagen im August bei der Inflationsrate bei 2,2% gegenüber Vorjahr. Und das ist schon ein Wort, das ist jetzt die niedrigste Teuerungsrate seit mehr als 3 Jahren. In Deutschland, da lagen wir sogar nur noch bei 1,9%, also unter der magischen Marke von 2%. Aber, und das ist jetzt wirklich ein großes Aber, für die EZB-Prognose und für den Leitzinsausblick, da geht es nicht nur um die Inflationsrate insgesamt, sondern auch um die sogenannte Kernrate, also die Inflation ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise. Das ist ganz wichtig, weil Energie- und Nahrungsmittelpreise, das kann natürlich die EZB erst einmal nicht beeinflussen. Und da gucken sie drauf, das wissen wir. Und da fällt sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone der Rückgang deutlich verhalten aus. Da liegen wir sowohl in der Europäischen Währungsunion als auch in Deutschland immer noch bei 2,8%. Also wir sind noch relativ weit weg von der Marke von 2%. Und das hat auch einen Grund. Wir sehen nämlich immer noch einen relativ starken Anstieg bei Dienstleistungspreisen im Gegensatz zu den Güterpreisen. Also da sind wir schon nochmal deutlich runtergefallen. Also von daher, wenn ich das mal vergleiche mit der Einschätzung vor der Sommerpause, im Gegensatz auch zur FED, bei der EZB, da gibt es eigentlich, denke ich, wenig Neues. Das heißt, die EZB wird aller Voraussicht nach ihre graduelle Zinssenkungspolitik weiter fortsetzen. Wir haben ja die nächste Ratssitzung jetzt diese Woche am 12. September. Da wird es sehr wahrscheinlich die zweite Zinssenkung geben, wieder um 25 Basispunkte. Wir hatten ja die erste Zinssenkung im Juni gesehen. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass sich die Frau Lagarde, die EZB-Präsidentin, bei der Pressekonferenz jetzt am Donnerstag, dass sie sich wirklich weit aus dem Fenster lehnen wird und auch schon weitere Zinssenkungen dann über den September hinaus signalisieren wird. Stattdessen dürfte die EZB weiter datenabhängig agieren. Das heißt, eine weitere Verbesserung des Inflationsausblicks führt dann über kurz oder lang zu weiteren Zinssenkungen. Ja, und da hat sich unser Bild nicht geändert. Wir gehen davon aus, dass wir einmal im Quartal eine Zinssenkung sehen werden, um jeweils 25 Basispunkte. Das heißt, das sollte im 4. Quartal so weitergehen und dann auch 2025.
Die Inflation, die ist ja irgendwie nie ganz besiegt. Du hast es ja auch gerade erwähnt, viele Notenbanken sehen rund 2% Teuerung als normal und sogar fast notwendig für das Wirtschaftswachstum an. Dennoch können unerwartete Preisschocks etwa am Energiemarkt derzeit wieder zu starkem Auftrieb bei der Inflation führen. Im letzten Podcast vor der Sommerpause hattest du dazu geraten, die internationalen Frachtkosten als möglichen Inflationstreiber nicht aus den Augen zu verlieren. Wie sieht das denn nun aus? Könnte das denn nun erstmal den klar vorgezeichneten Abwärtskurs bei den Zinsen in Europa und auch in den USA gefährden?
Ja, also das muss man auf jeden Fall im Auge behalten, diese Frachtkosten auf dem Seeweg. Die sind nämlich über den Sommer hinweg weiter angestiegen, zumindest auf der Route zwischen China und Europa. Einfach mal ein paar Zahlen. Wir liegen jetzt im Moment pro Standardcontainer 40 Fuß bei rund 7.500 US-Dollar zwischen China und Europa. Wir waren auch schon mal kurzfristig über 8.000 Dollar. Und das ist schon wirklich ein sprunghafter Anstieg im Vergleich zum Jahresende 2023. Damals lagen wir so bei rund 1.500 US-Dollar. Also der wichtigste Grund dafür, der hat sich nicht verändert. Wir haben die Spannung im Nahen Osten und viele Frachtschiffe nehmen deshalb auch den Umweg über das Kap der Guten Hoffnung. Und der Umweg, der dauert natürlich länger und das kostet einfach mehr. Führt es jetzt zum Wiederaufflackern der Inflation, gerade bei uns hier in Europa? Also ich kann das nochmal wiederholen, was ich auch schon vor der Sommerpause gesagt habe. Das muss man sicherlich im Auge behalten. Aber man darf jetzt nicht einfach das gleichsetzen, was wir während der Pandemie gesehen haben. Also während der Pandemie sind da die Frachtkosten auch sehr, sehr stark, noch stärker angestiegen, als wir das im Augenblick erleben. Und dann hatten wir nach ein paar Monaten auch ein deutliches Anziehen der Inflation. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden, weil wir eine ganz andere volkswirtschaftliche Situation haben. Also erstmal muss man sagen, die Frachtkosten machen wirklich nur einen relativ geringen Anteil an den gesamten Kosten eines Produkts oder eines Gutes aus, das wir aus China importieren. Aber natürlich haben viele Investoren oder auch Unternehmen das noch im Hinterkopf, was eben 2021, 2022 passiert ist. Ein ganz starker Anstieg dieser Frachtkosten und die Inflation ist dann eben über kurz oder lang auch stark angestiegen. Also was ist jetzt da der große Unterschied zur jetzigen Situation? Warum kann man das nicht gleichsetzen? Wir hatten während der Pandemie eine sehr, sehr starke Nachfrage nach Gütern, weil man Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen konnte, jedenfalls nicht in dem normalen Ausmaß. Und dadurch hat sich die Nachfrage eben so stark auf Güter fokussiert. Und dadurch sind die Lieferketten massiv unter Druck geraten und die Preise sind stark angestiegen. Heute haben wir eine ganz andere Situation volkswirtschaftlich. Die Güternachfrage weltweit ist eher schwach. Die Unternehmen haben hohe Lagerbestände. Das heißt, wenn die Nachfrage jetzt wirklich stark steigen würde, das wäre ja schön, auch gerade für die deutschen Unternehmen, dann bauen die Unternehmen aber erstmal ihre Lager ab und das würde dann wiederum auch die Preise dämpfen. Und dann gibt es noch einen dritten wichtigen Unterschied. Es drängen halt auch immer mehr chinesische Unternehmen auf die Weltmärkte, zumindest in einigen Bereichen. Da gibt es also Überschusskapazitäten. Also ja, man muss die hohen Frachtkosten im Auge behalten. Aber ich glaube nicht, dass sich jetzt da die Geschichte wiederholen wird und dass die Inflation in der Eurozone jetzt wirklich richtig wieder ansteigen wird.
In Europa bleibt Deutschland ja derzeit das konjunkturelle Sorgenkind. Weniger Investitionen, Baukrise, eher sparsame Konsumenten. Sogar von einer möglichen weiteren Rezession ist die Rede. Wie wahrscheinlich ist die deiner Meinung nach?
Ja, also die deutsche Konjunktur, die kommt halt im Augenblick nicht so richtig von der Stelle. Wir hatten ja im ersten Quartal ein leichtes Wachstum, im zweiten Quartal, das ist die Zahl, die kurz vor der Sommerpause noch gemeldet worden ist. Im zweiten Quartal ist das BIP leicht zurückgegangen. Aber was ich vor allen Dingen enttäuschend fand, jetzt so die letzten 2-3 Monate, das waren die Frühindikatoren. Also vor allen Dingen der IFO-Index, die Geschäftserwartung der Unternehmen, haben zuletzt wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Und gerade wenn es jetzt um die exportabhängige deutsche Industrie geht, da schaut es doch, das gebe ich ganz ehrlich zu, da schaut es schwieriger aus, als ich das vor der Sommerpause gedacht habe. Was ganz okay ist, die Stimmung der Verbraucher, da liegen wir mittlerweile doch deutlich über den Tiefständen, die wir während der Phase der hohen Inflationsraten gesehen haben. Es ist natürlich so, das ist kein senkrechter Strich nach oben. Da gibt es auch immer wieder mal einen kleinen Dämpfer, einen monatlichen Rückgang. Aber der Trend, der stimmt schon. Also lange Rede, kurzer Sinn. Was ich jetzt nicht erwarte, ist, dass Deutschland wieder in eine Rezession fallen wird. Ich denke, das ist nach wie vor unwahrscheinlich. Also ein bisschen Wachstum in der zweiten Jahreshälfte sollte es dann wieder geben. Gerade im Dienstleistungsbereich auch ein bisschen mehr private Konsumausgaben. Aber klar ist natürlich, die deutschen Konsumenten, die scheuen im Augenblick immer noch größere Anschaffungen und natürlich erleben wir jetzt nicht den ganz großen Aufschwung. Ich denke, das ist schon länger klar.
Die Exportsektoren leiden, sagst du, sind in einer schwierigen Lage im Augenblick. Globale Autohersteller wie Volkswagen erwägen derzeit offenbar sogar Standortschließungen. Autos, ein erstklassiger Exportmotor und auch Arbeitgeber in Deutschland. Wie wirkt sich das aus, wenn die Automobilindustrie nun nachhaltig schwächeln könnte?
Ja, wenn man so einen Blick wirft in die amtliche Statistik, so ein erster Blick, dann überrascht es vielleicht, wenn man die Zahlen sieht. Denn der Anteil der Autoindustrie in Deutschland an der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung, der ist relativ gering. Der beträgt nämlich nur rund 4,5%. Und wenn man sich jetzt den Beschäftigungsanteil anschaut, der deutschen Autoindustrie an der Gesamtbeschäftigung, da ist der Anteil sogar nur rund 1,5%, also sehr niedrig. Also etwa knapp 800.000 Beschäftigte arbeiten in der Autoindustrie. Wir haben eine Gesamtbeschäftigung in Deutschland von mehr als 46 Millionen. Also da macht sich vor allen Dingen die stark ausgeprägte Automatisierung und der Einsatz von Robotik bemerkbar. Aber um die Zahlen wirklich richtig einschätzen zu können, diese Zahlen, die ich gerade genannt habe, die verdecken natürlich die wesentlich größere Bedeutung des Autosektors, weil viel an Wertschöpfung in anderen inländischen Sektoren durch die Autoindustrie zusätzlich generiert wird. Und das ist in diesen Zahlen natürlich nicht enthalten. Also zum Beispiel in der Chemiebranche, Maschinenbau, bei den Dienstleistern. Das sind viele andere Bereiche, die sozusagen in der Sogwirkung der deutschen Autoindustrie stehen. Und das ist in der Rechnung nicht drin. Also was ist jetzt sozusagen die richtige Zahl? Da muss man auf Schätzungen zurückgreifen. Und ich denke, dass der wahre Anteil der Autoindustrie, wenn man sich jetzt der Anteil Bruttowertschöpfung anschaut, ich denke, das ist eher so 10% oder vielleicht sogar etwas höher. Also wirklich ein wichtiger Bereich der deutschen Wirtschaft. Titus, wenn ich das an der Stelle vielleicht noch kurz hinzufügen darf, das liegt mir so ein bisschen auf der Seele, wenn wir jetzt über die Autoindustrie reden. Es gibt eine Analyse des IFO-Instituts aus dem Dezember 2023 und die finde ich gerade jetzt in dem aktuellen Kontext wirklich hochrelevant. Das IFO-Institut hat die grüne Transformation der deutschen Autoindustrie untersucht und hat auch die Patentanmeldungen analysiert, also der Automobilkonzerne, aber auch der Zulieferindustrie. Und das Ergebnis der Studie ist, dass es keinen technologischen Rückstand mehr gibt bei grünen Antriebstechnologien. Im Gegenteil, Deutschland führt hier mittlerweile im Ländervergleich. Also wir sind hier wirklich gut unterwegs, wir haben den Rückstand aufgeholt. Das heißt also, die vorhandenen Probleme im Automobilsektor, gerade auch bei der Umstellung auf die Elektroautoproduktion, das hat nichts mehr mit einem technologischen Rückstand zu tun, sondern das sind andere Faktoren. Schwieriges Marktumfeld, hart umkämpfter Markt, Schwierigkeiten beim Umbau des Produktportfolios, der Wandel hin zum Infotainment im Auto, da haben die deutschen Autobauer sicherlich Nachholbedarf bei der Umstellung. Oder ein anderes Thema, Subventionierung von Elektroautos in China und so weiter. Also ich glaube, die IFO-Studie, die lohnt sich wirklich zu lesen. Also natürlich viele Details, aber ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen.
Die von dir erwähnte Studie von IFO ist in den Shownotes auch verlinkt. Mittlerweile hat die EU ja auch ernst gemacht mit den Strafzöllen gegen China. China hat auch schon mit eigenen Zöllen reagiert. China ist aber bisher auch immer konjunkturell enorm wichtig, gerade für die deutsche Wirtschaft. Liefen die Geschäfte dort gut, lief es auch bei uns gut. Gibt es da etwas Neues aus der Konjunktur von China zu berichten?
Ja, also die Frage, die kann ich jetzt wirklich ganz kurz beantworten. Ich könnte einfach sagen, nein. Es gibt also wirklich in dem Sinne keine neuen fundamentalen Entwicklungen. Okay. Nach wie vor Immobilienmarkt in China, der belastet die gesamte Wirtschaft. Dann, wenn man sich die Makroindikatoren anschaut, ja, unverändert schwach oder verhalten. Das heißt, kein Absturz oder so etwas, aber eben auch nicht besser. Mhm. Und das ist wiederum, was wir gerade angesprochen haben, deutsche Exportindustrie, das ist natürlich keine gute Nachricht. Mhm. Was gerade noch diskutiert wird an den Finanzmärkten, ob und wie viel die chinesische Geld- und Fiskalpolitik an zusätzlichen Stimulus bereitstellt, um die Wirtschaft vielleicht doch noch ein bisschen mehr anzukurbeln. Also Stichwort höhere Staatsausgaben, Steuersenkungen, vielleicht ein bisschen mehr Zinssenkungen. Da ist ja graduell schon einiges passiert, aber die Frage ist halt, kommt da noch ein bisschen mehr? Ja, aber ansonsten gibt's da wirklich, leider muss ich sagen, nichts Neues, also nichts Positives.
Ganz zum Schluss noch der kurze Blick in die nächsten Monate hinein. Was ist denn für dich dort das bestimmende Thema? Was wird das sein? Ich tippe mal auf die US-Wahlen, oder?
Ja, also US-Wahl, klar, ist ein großes Thema für die USA, natürlich, aber auch ein ganz großes Thema für uns Europäer. Und wenn ich mir jetzt die europäische Brille anziehe, dann geht es aus einer wirtschaftlichen Perspektive vor allen Dingen darum, kommen höhere Zölle, so wie Donald Trump das versprochen hat, oder kommen sie eben nicht? Also du hast es ja schon gesagt, wir greifen das Thema auf jeden Fall nochmal auf, die US-Wahlen detailliert in einem der nächsten Podcasts. Also das ist ein großes Thema, aber ich finde, das noch größere volkswirtschaftliche Thema, auch für die internationalen Finanzmärkte, das ist eben die Frage, über die wir am Anfang diskutiert haben. Kommt diese weiche Landung der amerikanischen Wirtschaft? Oder gibt es am Ende als Risikoszenario, gibt es dann doch vielleicht eine harte Landung, kommt eine Rezession? Und ich denke mal, dieses Thema, das wird uns weiter beschäftigen in den nächsten Monaten, auf jeden Fall bis zu den Wahlen. Und ich denke, auch danach wird es ganz oben auf der Agenda sein.
Das war ein gut erholter Chefvolkswirt Deutschland nach der Sommer- und Urlaubspause. Das war Andreas Rees. Die wichtigsten Trends und Entwicklungen haben wir für Sie aktuell eingeordnet. Die verbleibenden 4 Monate des Jahres werden spannend werden an den Kapitalmärkten, aber auch in der realen Wirtschaft. Uns gibt es als Podcast schon wieder in 14 Tagen ab dem 23.09. zum Download. Uns erreichen Sie unter markt-briefing@unicredit.de mit Hinweisen und Kommentaren. Starten Sie gut in den Herbst, weiterhin viel Sonne, alles Gute wünschen
Andreas Rees
und Titus Bruder. Bis zum nächsten Mal.